Doctor Who.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit den Mitgliedern von Nerds of Law, Katharina und Michael, über das Phänomen Doctor Who. So, und los geht's.
Ja, ich bin die Katharina Bissett, wie mein Co-Nerd, sagen wir mal hauptberufliche Juristin, aber in Wirklichkeit länger Nerd als Jurist. Und Nerds of Law ist eine Legal Tech Firma, mit der wir irgendwie alles machen, was in der Schnittmenge zwischen Recht und Technik und so abgeht. Und ja, ich glaube, entstanden ist es, weil es doch relativ wenig technikaffine Juristen gibt. Und wenn es einmal welche gibt, dann findet man sich relativ schnell zusammen, wie der Michael und ich. Und das ist, glaube ich, long story short. Michael, fällt dir noch was ein?
Ganz genau. Es ist so, wie die Katharina sagt. Ich glaube, du hast unlängst in einem Blogpost geschrieben auf unserer neuen Webseite, die besten Ideen entstehen bei einer Pizza. Das war bei uns so. Dass wir eben mit Nerds of Law was machen. Wir haben vor kurzem eine offene Gesellschaft gegründet, wo wir eben das Ganze mit firmenmäßig aufziehen möchten. Wir haben unseren eigenen Podcast, wo es jetzt, glaube ich, auch schon also definitiv über 10 Folgen gibt, aber ich weiß nicht, ob wir schon stark an die 20 kratzen oder
17.
Nicht. 17, danke. Ein treuer Hörer, wunderbar. Und ja, die Katharina ist zurzeit noch meine Rechtsanwaltsanwärterin. Wird sogar bald selbstständig machen. Ich bin seit ein bisschen mehr als 4 Jahre jetzt selbstständiger Rechtsanwalt und wir sind eben beide Nerds und interessieren uns nicht nur für Science-Fiction, Fantasy und so, sondern eben auch insbesondere für die Digitalisierung der Rechtsbranche und so ist das gewissermaßen zustande gekommen und wie gesagt, weil wir eben auch Nerds sind, was Science-Fiction, Fantasy angeht, haben wir gesagt, wir stehen da natürlich heute sehr gerne für deine Fragen zur Verfügung, was Doctor Who betrifft.
Und zu Doctor Who gibt es auch eine Geschichte, weil der Michael und ich, wie es halt so in modernen Partnerschaften ist, haben uns natürlich zuerst online kennengelernt, bevor wir uns das erste Mal persönlich getroffen haben. Der Schmäh war, wie wir uns das erste Mal wirklich getroffen haben, hat Michael gesagt, ich erkenne ihn an seinem Doctor Who-Schal. Und war dann zutiefst enttäuscht, dass es nur ein Schal mit einer aufgedruckten TARDIS, also irgend so ein, weißt du, Fan-Merchandise war und nicht ein anständiger Doctor Who-Schal. Und ja, also ich meine, da war die Enttäuschung natürlich vorprogrammiert, aber da hat er dann halt Jahre Zeit gehabt, das wegzumachen wieder.
Wobei man dazu sagen muss, also das standesgemäße Doctor Who-Schal wäre einfach dieser sehr bunte und sehr lange Schal gewesen, wenn der vierte Doktor, der Tom Baker, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, einfach immer als Doctor Who mehr oder weniger gehabt hat. Also quasi die vierte Inkarnation des Doktors. Und ja, ich habe quasi nur einen TARDIS-Schal gehabt, den ich persönlich schaffe sehr cool heute, aber die Katharina offenbar hat das falsch angekommen. Es hat sich aber dann ein bisschen entspannt, wie ich aus meiner Aktentasche meinen Sonic Screwdriver herausgefasst habe und bewiesen habe, dass ich einfach auch mit Merchandising umgehen kann.
Ja, ich würde gerade fragen, ob sich die Situation dann wieder geglättet hat oder ob das dann längere Zeit ein bisschen aufreibende Situation war zwischen euch.
Das war emotional, schon ein Rollercoaster, aber es geht mittlerweile. Also wir können offen darüber sprechen.
Ja, vor allem, ich meine, er hat dann halt natürlich ganz neidig, wie er dann das erste Mal bei mir war, einen richtig anständigen Doctor Who-Schal gesehen, das seines Zeichens, glaube ich, 4,5 Meter hat. Eigentlich sind es sogar 2. Ich habe meinen Mann 2 gestrickt, 1 ganz am Anfang einmal und dann zwar ein bisschen dünnerer und dann noch einen dickeren, aber die sind beide so gute 4 Meter lang.
Wie die Katharina jetzt auch richtig bemerkt hat, wir sind beide verheiratet, aber nicht miteinander.
Erst so viel Zeit habe ich in meinem Leben nicht. Ich kann mich nicht um alles kümmern.
Ganz genau.
Ja, das wird dann auch das ein bisschen erklären, warum wir alle unterschiedliche Audioqualität haben.
Weil wir nicht beieinander sind, sondern die Katharina und ich, glaube ich, was 250 Kilometer getrennt voneinander leben und auch arbeiten und trotzdem, nämlich weil wir eben digital unterwegs sind, nicht nur über die Nerds of Law, trotzdem sie für meine Kanzlei arbeiten kann und das Ganze einfach voll elektronisch und im Homeoffice funktioniert.
Nein, der wirkliche Grund ist, wenn ich die ganze Zeit in Wales hocken würde, dann würde man nur auf blöde Ideen kommen.
Und lauter Dinge bei Kickstarter kaufen. Das ist immer das größte Problem, dass wir einfach uns auch gegenseitig mit irgendwelchen Kickstarter-Projekten bewerfen, die der eine gefunden hat. Und das, also es stimmt schon, es kommt immer wahnsinnig teuer, wenn wir uns treffen. weil der eine hat eine Idee.
Und 5 neue Projekte und 2 neue Publikationen, 3 neue Startups. Das wird sich in meinem Leben nicht ausgehen, dass ich jeden Tag mit Michael abhänge.
Ganz genau. Muss man sagen, ist es so.
Das heißt, ihr lebt an und für sich jetzt Kanzlei 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, irgendwas in der Richtung. Genau.
Alles von dem, ja. Wir predigen es ja auch und wir schulen das Zeug anderen Kollegen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal aus einer großen IT-Firma dann in die Rechtsanwaltskanzlei gekommen bin und dann so Worte wie Homeoffice gesagt habe und sie mich im Bewerbungsgespräch fast rausgehauen haben. Wir predigen es und wir leben es auch. Wir können auch sagen, das funktioniert. Und natürlich geht es leichter, wenn du befreundet bist, aber es geht, klar.
Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Ihr habt es echt zwar ja aus Untertitel Law is the Ultimate Science von Frank Herbert auf die Fahnen geschrieben. Aber heute geht es ja nicht um Dune, sondern um das Phänomen Dr. Who.
Was ist da, hätten wir unsere T-Shirts anziehen sollen, Michael?
Ich hab ein T-Shirt an. Ich höre es mal kurz ins Mikrofon, da steht Jedi Training Academy drauf.
Perfekt.
Ich habe Nerds of Law T-Shirts drucken lassen für uns, wo vorne drauf steht Demons run when a good lawyer goes to court.
Was eine Anspielung auf eine wahnsinnig gute, sage ich mal, Kurzserie oder einige Story Arc in Doctor Who ist. Und zwar beim 11. Doktor. Beim Matt Smith damals.
Ja, aber ich muss sagen, ich meine, natürlich liebe ich Tennant, aber ich bin ein Matt Smith-Fangirl. Ich bin erst relativ spät dazugekommen. Und was Davis so schön heißt, you never forget your first.
Doctor.
Ja.
Ganz genau.
Oder? Ich muss fairerweise sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, was der erste war, aber ich glaube, irgendwo so zwischen 3. und 4. habe ich die ersten Variationen auf Englisch gesehen, im MTV damals, wie es rausgekommen ist. Das war irgendwie so Mitte der 90er oder sowas, oder Anfang der 90er. Ja, Anfang, Mitte der 90er. Und das war einfach nur ein buntes, ja, abgedrehtes irgendwas, was aus England kommt, was Englisch ist und fast keiner verstanden hat, weil keiner den englischen Slang irgendwie verstanden hat. Weil das doch auch ein bisschen abweicht von dem, was man in der Schule gelernt hat damals. Also was Englisch ist. Aber was hat es eigentlich mit Doctor Who auf sich? Also was ist so die, wofür steht er oder um was geht es da grundsätzlich? Wann ist irgendwer sagt, okay, ich weiß, dass das Ding gibt, aber um was geht es da oder was ist das? Was bewegt an, Doctor Who anzuschauen oder einzutauchen in die Materie?
Vielleicht, wir, was so Fernsehen betrifft, Film und Fernsehen sind eigentlich sehr stark amerikanisiert, muss man trotzdem sagen. Also das, was bei uns in Österreich zum Beispiel oder auf die deutschen Privaten läuft, sind eigentlich primär amerikanische Science-Fiction-Serien. Natürlich auch Fantasy-Serien, aber wir bleiben jetzt im Science-Fiction-Bereich, weil das ist Doctor Who in Wirklichkeit. Das heißt, wir sind aufgewachsen mit den Star-Wars-Filmen, mit den Star-Trek-Serien, mit anderen Dingen wie, keine Ahnung, Battlestar Galactica, Lex, The Dark Zone vielleicht noch, Firefly und dergleichen mehr. Und was aber uns eigentlich viel näher liegt, nämlich die britische Science-Fiction, wird sehr oft übersehen. Also mit einerseits Klassiker wie eben Doctor Who, beziehungsweise auch zum Beispiel Red Dwarf, das bei uns eigentlich total unbekannt ist und was eine ganz eigene Form von Science-Fiction ist. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von der britischen Science-Fiction, oder generell von britischen Produktionen, also BBC und so weiter, wenn man sich zum Beispiel auch Sherlock anschaut, weil das einfach nur so ganz andere Qualität ist. Und in Großbritannien ist Doctor Who eigentlich, zumindest so was ich beobachtet habe, ist ein kulturelles Phänomen, das wirklich auch zum Mainstream gehört. Also das ist wirklich so, das ist früher angeschaut worden von der ganzen Familie auf BBC, da hat es in fixe Zeiten gegeben und so. Und wenn man mit Leuten redet, die aus Großbritannien kommen, kennt auch jeder Doctor Who. Also das ist die leider Begriff. Es ist zum Beispiel auch so, dass es gibt wenige Dinge, die dort so in der Popkultur verankert sind. Was zum Beispiel auch ähnlich verankert ist, ist von John Wyndham, der ist auch ein britischer Autor, der wahnsinnig gute, aus meiner Sicht wahnsinnig gute Science-Fiction-Romane schreibt. Gibt zum Beispiel die Triffids, das sind so Pflanzenwesen. Da gibt es eine Geschichte, Day of the Triffids und Night of the Triffids dann. Und da gibt es ja dann so Sprichwörter wie Sage, Woo, Flowers und Give Her Some Triffids. Ja? Also einfach gefährliche Pflanzenwesen sozusagen. Und Dr. Who ist ähnlich. Also man sieht das dort auch, habe ich schon selber beobachtet. Und mir zum Beispiel mal ein Engländer gesagt, es gibt ja in London gibt's diese Blue Oyster Card, die man quasi, also das ist im Prinzip so dieses 24-Stunden-Monats-Jahresticket dort in der U-Bahn, in der Tube. Und das Ganze gibt es als Chip oder ist ein Chip. Und es gibt wirklich Leute, die da gibt es eben Dr. Who oder der Doktor generell. Dr. Who ist eigentlich der Name der Serie und der Doktor heißt eigentlich nur Doktor. Der hat so einen sogenannten Sonic Screwdriver, das ist so quasi ein Allzweckwerkzeug. Und da gibt es wirklich Leute, die sich einfach so einen Sonic Screwdriver kaufen, also quasi eine Replika und dann diese Blue Oyster Card, also diesen Chip dort einbauen, damit sie einfach immer bei den Automaten vorbeigehen können, weil sie nur in Sonic Screwdriver hinhalten und der Schranken öffnet sich, was ich ziemlich lustig finde. Also das ist dort offenbar durchaus sehr verbreitet. Ja. Und ja, es ist, ich weiß jetzt nicht genau, wann Dr. Who erstmals erschienen ist. Ich glaube, es ist in den 50er oder 60er Jahren, war am Anfang auch schwarz-weiß und war noch nicht diese typische Seriengeschichte von wegen, es gibt also ein Story-Arc, eine Staffel mit so und so vielen Folgen, sondern es waren am Anfang, soweit ich weiß, relativ kurze Folgen. Also die glaube ich nur 4 Stunden 20 Minuten waren, wo sie aber über mehrere Folgen quasi immer ein Abenteuer vom Doktor gespannt hat. Ja. Und damit ich nicht zu viel rede, darf jetzt die Katharina mal übernehmen.
Ich glaube, du hast das, hast du jetzt viel über alle möglichen anderen Dinge erzählt, aber wenig, warum es in Doctor Who überhaupt geht. Also du hast den Doktor, der ein, sagen wir mal, mehr fast unsterbliches Wesen ist, der mit seiner Zeitmaschine, der TARDIS, durch Raum und Zeit fliegt, hat immer wieder Companions mit, also Leute, die ihn begleiten, und das ist in Wirklichkeit in jeder Folge ein neues Abenteuer, das sie erleben. Verschiedene Planeten, in verschiedenen Zeiten. Und was irgendwie cool ist, dass Doctor Who eigentlich ein tolles Vehikel ist für die Macher der Show, für die Schreiber der Show, Geschichten zu erzählen, die sie schon immer erzählen wollten und das einfach in diese Welt sehr leicht hineinquetschen können. Weil wenn sie jetzt eine Geschichte über das mittelalterliche London mit Aliens erzählen wollen, ist das kein Problem, weil in Doctor Who kann man es reinquetschen. Und das macht es irgendwie so spannend, weil es doch nicht selten gleich ist. Du hast immer wieder Arcs oder Stories, die sich halt über mehrere Folgen oder über eine ganze Staffel ziehen, aber trotzdem jede Episode ist ein bisschen anders und manche sind ein bisschen mehr Fantasy, manche sind ein bisschen mehr Science Fiction, aber dadurch, dass das Grundprinzip natürlich mit einer Zeitmaschine passiert, ist es natürlich eher Science Fiction. Und ich glaube, das ist auch der Reiz dahinter, obwohl sich natürlich die Serie schon ein bisschen geändert hat. Wenn es früher, also die ersten, wirklich die klassischen Schwarz-Weiß-Folgen, fast noch mehr Science-Fiction und Abenteuer war, sind halt gerade die neuen. Also es gab die sozusagen die alten Doctor Who-Staffeln und dann waren, glaube ich, 20 Jahre oder so Pause. Und dann kamen sozusagen die neuen Doctor Who-Staffeln, die auch jetzt noch laufen, heraus. Und die neuen sind doch wesentlich mehr Mainstream. Also zum Beispiel die Christmas-Episode, die immer am Christtag ausgestrahlt wird, ist wirklich ein absolutes Familien-Happening. Und ja, kennt man. Also die TARDIS, das Raumschiff, schaut auch aus wie eine britische Telefonbox. Also eine Telefonbox, mit der man die Polizei anrufen konnte. Die ist blau und steht auch immer wieder zu Dekorationszwecken in verschiedenen britischen Städten herum. Und ich meine, mir war es ein Begriff, dadurch, dass ich jetzt aus der Ecke komme, habe es aber nicht wirklich geschaut. Ich habe zwar viele eben britische Crime-Serien und so weiter geschaut, aber dadurch, dass mein Mann Schotte ist und ich gesagt, Doctor Who wirklich zum Repertoire gehört und er auch ein großer Fan ist, habe ich dann einfach mit ihm angefangen mitzuschauen und bin hängen geblieben. Und deswegen bin ich erst mit Matt Smith zu Doctor Who gekommen. Aber wir haben mittlerweile eben alle anderen der neuen Staffel geschaut und dann noch sozusagen ein Rewatch der ganz alten Folgen, aber da bin ich noch nicht ganz durch.
gibt's die alten Folgen ab Folge 1 nur irgendwo zum Finden?
Grundsätzlich gibt es, glaube ich, einfach zum Kaufen, normal, ja. Wobei ich nicht weiß, inwieweit es
zum Nicht Beispiel einfach.
Ja,
nicht einfach.
Ja, das ist das Problem, nicht einfach. Ich weiß auch nicht, inwieweit es auf Netflix oder Amazon Prime und dergleichen gibt. Was das Problem ist eher, dass das gerade am Anfang da offenbar Material dann wieder vernichtet worden ist. Also die haben das nie, scheinbar ganz am Anfang, also wirklich bei der ersten Staffel, mit dem ersten Doktor, haben die das nie geplant, mehr oder weniger, dass das so lang geht und dass das sozusagen so wichtig ist. Und jetzt haben es gewisse Dinge vernichtet. Also es gibt, soweit ich weiß, auch die sogenannten Lost Episodes,
wo... Ja, das sind 2, 3. Das ist jetzt nicht die Masse. Also es ist nicht so leicht zu bekommen.
Nein, ich weiß noch, das mit diesen Überaufnehmen von Bändern hat ja Monty Python auch das Problem, weil die ersten Flying Circus kriegst du nämlich gar nicht mehr aufgrund dessen, weil die BBC nicht so viel Bandmaterial gehabt hat und immer wieder Bänder überschrieben gehabt hat.
Ja, genau, das war bei Dr. Who teilweise das Problem. Was ist das? Wobei man sagen muss, wenn man jetzt als Fan oder wenn man sagen, man möchte einsteigen, ja, dann ist eigentlich jetzt ab dem sogenannten Mountain Doctor, also das war der Christopher Ecclestone, der es nur für eine Staffel gemacht hat, ist eigentlich dort ganz gut zum Einsteigen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, das war 2009, wenn ich jetzt nicht recht falsch. Hey, wie die Katharina?
2005.
Ah ja, siehst du, danke, 2005, ja, genau. Es ist ja so, wie die Katharina schon gesagt hat, es hat einmal eine relativ lange Pause gegeben. Also es hat vom ersten bis zum siebten Doktor. Beim siebten Doktor hat dann offenbar das Interesse etwas abgenommen. Der achte Doktor ist, da gibt es eigentlich nur einen Kinofilm. Und dann hat es eben lang nichts da und dann hat man mehr oder weniger eine Art Reboot gemacht. Ja. Also aber man hat halt die Geschichte fortgeschrieben mit dem Thema, dass halt dann der Christopher Eccleston, der eigentlich ein sehr bekannter Schauspieler ist, das gemacht hat, der das dann eine Staffel gemacht hat, dann ist der David Tennant gekommen, dann eben der Matt Smith, dann der, jetzt war der mal wieder mit ein,
der Peter Capaldi.
Peter Capaldi, der lustigerweise schon mal mitgespielt gehabt hat, also andere Charaktere in der Serie, und jetzt ist die Jodie Whittaker mit dem ersten weiblichen Doktor.
Aber das müssen wir jetzt aber auch dazu sagen, dass, das haben wir glaube ich in der ganzen Geschichte noch nicht erklärt, dass der Doktor sich regenerieren kann. Also jedes Mal, wenn er stirbt, regeneriert er sich neu und schaut anders aus, was natürlich ein extrem super Vehikel ist, wenn man den Hauptdarsteller austauschen muss als Schauspieler oder wenn man den Hauptdarsteller austauschen will. Und deswegen ist es natürlich auch relativ einfach zu sagen, die Show rennt seit den 60er Jahren.
Aber warum macht man das? Also warum, nicht warum tauscht man die Darsteller aus, sondern warum muss er sich regenerieren? Was ist da der Hintergrund?
Also der Hintergrund war zuerst einmal wirklich das rein Praktische, den Darsteller auszutauschen, weil nämlich der erste Doktor irgendwann einmal gesagt hat, ich glaube, dass er zu alt wird dafür, dass er nicht mehr weitermachen möchte.
Der war schon relativ alt in den ersten Folgen.
Genau, und das generell so ist im britischen Fernsehen, dass es dort Usus ist, dass man zumindest alle 3 Jahre, also im Prinzip alle 3 Staffeln, maximal was macht und dann wechselt, um nicht zu sehr auf eine Rolle festgelegt zu werden. Also das ist dort Usus, dass die maximal 3 Staffeln wo mitspielen. Und diese beiden Dinge haben dann dazu geführt...
Schaust du andere Sachen wie ich?
Ja. Nein, aber das ist so, das hört man immer so Usus, ja. Und deswegen hat die BBC eben damals das Problem gehabt, dass eben der erste Doktor gesagt hat, der erste Darsteller, naja, also er macht es nicht mehr. Und damals war aber die Serie so beliebt, dass sie es weitermachen wollte. Und jetzt haben sie dann dieses Vehikel mit der Transformation, also mit der Regeneration erfunden. Genauso war ja zum Beispiel am Anfang das nicht klar, dass der Doktor eigentlich ein Außerirdischer ist. Also der Doktor ist ein sogenannter Time Lord, kommt vom Planeten Gallifrey, wo eben die Time Lords die Fähigkeit haben, sich eine bestimmte Anzahl zu regenerieren. Also im Prinzip so, wie eine Katze angeblich 9 Leben hat, hat der Timelord mehrere Regenerationen. Das ist dann ja erst in der 2. oder 3. Staffel überhaupt aufgekommen, dass der Doktor außerirdisch ist und dass das ein Timelord ist und dass der dann eine ganze Spezies sozusagen gibt. Genauso haben wir am Anfang die Geschichte gehabt mit Wie stellt man seine Zeitmaschine dar? Also die TARDIS steht für Time and Relative Dimension in Space, wo ja dieser Schmäh ist, it's bigger on the inside. Also das Ganze schaut wie eine Telefonzelle aus, aber ist innen, hat innen quasi eine ganze Raumschiffbrücke und zumindest jetzt mittlerweile noch einen etablierten Lore, einen Durchmesser von 2 Kilometer oder sowas, aber das ist halt quasi durch spezielle Technologie, was eben die Time Lords haben, passt das eben quasi alles in eine kleine Telefonzelle rein. Und das ist immer so der Schmäh, aber wenn irgendwelche Leute das erste Mal die TARDIS betreten, sind wir so, oh, it's bigger on the inside. Ja. Und da haben sie mal so gesagt, dass die TARDIS, dieses Raumschiff sozusagen, dieses Raumschiff und Zeitmaschine, ist das quasi deswegen wie so eine blaue Polizeitelefonbox ausschaut, weil es hat einen Chameleon Circuit, also eine Tarnvorrichtung, aber die ist leider durch eine Fehlfunktion steckt die fest und es ist quasi immer nur eine blaue Telefonbox, sodass sie normalerweise immer der Umgebung anpassen würde. Das ist also so ein Running Gag in Wirklichkeit.
Aber ist nicht da die Beschriftung von der Telefonbox dann auch, also von der TARDIS, beziehungsweise auch von den Ausweisen, die da immer wieder hergezeigt werden, sehr individuell in der Wahrnehmung? Ist das, gehört das nicht auch zu diesem Schutzschild?
Ja, der Doktor hat neben seinem Sonic Screwdriver, also diesem All-Time-Device, ja, hat ein sogenanntes Psychic Paper, wo quasi immer das man sieht, ja, was man sehen möchte, also wo er verschiedene Identitäten, also Ausweise gewissermaßen fälschen kann. Und genauso ist auch die TARDIS dafür verantwortlich, dass er immer alle versteht, also dass immer alle die gleichen Sprachen sprechen. Das wird jetzt mit der Time Lord Technologie sozusagen erklärt.
Das heißt, immer wenn man es in der Nähe vom Time Lord aufhält oder von der TARDIS, dann versteht man, was die Leute
und auch sonst, also sie erklären jetzt nicht jede Folge, warum die Leute da alle halt britisches Englisch sprechen in Wirklichkeit.
Also so der Enterprise-Effekt im Sinne von, wir haben nicht die Kosten dafür, dass wir das erklären oder umsetzen, warum wir auf dem Planeten landen wollen und dementsprechend
da mal beamen. Ganz genau, das ist da ganz ähnlich. Das ist halt, ich glaube, diese Geschichte haben einfach alle Serien, würde ich jetzt einmal sagen, gehabt, das Thema.
Ja, es ist sehr interessant. Aber ist die TARDIS dann außer einem Raumschiff und der Zeitmaschine, hat die nicht dann einen anderen Stellenwert auch noch? Also eher so vergleichbar wie der Millennium Falcon bei Star Wars oder sowas? So, dieses inoffizielle Gruppenmitglied oder sowas in der Richtung.
Ich hätte sogar noch gesagt, noch mehr. Ich meine, es gibt eine Folge, wo die sozusagen die Seele der TARDIS, der Doktor redet auch regelmäßig mit ihr, wo die Seele der TARDIS in Frauengestalt herauskommt und dann sich wirklich auch mit dem Doktor unterhält. Das heißt, es ist wirklich... Also da ist schon sehr viel Artificial Intelligence dahinter. Also ja, der Millennium Falcon sicher noch ein weiteres Mitglied. Ich hätte sogar gesagt, bei der TARDIS noch mehr, weil nicht nur eben dadurch, dass sie miteinander reden und da eine AI drinnen ist, sondern der Doktor da wirklich auch eine sehr, sehr enge Beziehung hat, weil alle anderen seine Companions, zu denen er teilweise ja auch eine sehr enge Freundschaft oder sonstige Beziehung hat, die TARDIS ist dann doch die eine Konstante.
Ganz genau, also die eine Folge, die Katharina anspricht, die kommt beim Elfendoktor, also beim Matt Smith vor und ist auch in Neil Gaiman geschrieben worden, wo der wirklich also dieses Konzept der TARDIS wahnsinnig toll ausgereizt hat, also im Sinne eben wirklich eines Charakters, die quasi auch ein Doktor sagt, weil das ist auch so ein bisschen ein Running Gag manchmal, dass er oft wohin möchte und dann ganz woanders landet. Und da sagt sie eben, die TARDIS in Frauengestalt, sagt er mir, ich bringe dich nicht dorthin, wo du hin willst, sondern oft dorthin, wo du hin musst. Und das ist...
Also sprich, wo er gebraucht wird.
Ja. Und das ist wahnsinnig klasse. Und es wird da sehr stark darauf eingegangen, dass die TARDIS schaut zu einem gewissen Grad eben organisch ist, also fast eine Art Lebewesen. Ja. Aber es ist, die TARDIS an sich ist eben wahnsinnig viel, es ist wirklich, wie Katharina gesagt hat, die einzige Konstante, die sich durchzieht, also alles andere wechselt irgendwie. Also ja, die TARDIS schaut auch anders aus, auch wie der Doktor immer, aber es ist genauso wie der Doktor halt die einzige Konstante. Und es ist in Wirklichkeit, es ist eine Zeitmaschine, es ist ein Raumschiff, es ist in Wirklichkeit, es hat ja die Größe, also rein vom Konzept her, also die Größe von einer Raumstation. Da gibt es ja unzählig viele Räumlichkeiten und so eine Bibliothek, ein Schwimmbad und so weiter. Das sieht man in einigen neueren Folgen dann, wobei es meistens immer auf dieser Brücke mehr oder weniger spielt. Aber das Ding ist einfach riesig und ist eine Raumstation in Wirklichkeit. Also ich glaube, man könnte wahrscheinlich auch es gibt auch teilweise Folgen, die also nur in der Tabi spielen, weil es einfach so, so groß ist und weil man dort wahnsinnig viel machen kann.
Also das Brückendesign ändert sich ja alle paar Staffeln.
Ganz genau.
Von dem her. Dann wird wieder was Neues, dann wird wieder anders dekoriert. Aber diese klassischen Hebel, Schalter, Drehknöpfe und Stangen und ähnliches, das bleibt irgendwie alles gleich seit Anbeginn, wenn ich das so richtig in Erinnerung
habe. Ja, man erkennt es einfach. Also es hat so dieses, es wird zwar aktualisiert, aber du hast doch einen Wiedererkennungswert drinnen, dass sie die Leute sofort wieder zu Hause fühlen. Und das war auch was, was sie immer sehr, sehr gut gemacht haben, wenn es zu einer Regeneration von einem Doktor gekommen ist, dass man natürlich wusste, okay, das ist jetzt der Doktor, weil die Tatsache, dass es einen neuen Doktor geben wird, das geht immer recht groß durch die Medien, aber
mittlerweile,
obwohl jeder ein eigener Charakter ist und jeder andere Schrullen hat und auch einen anderen modischen Stil, hast du doch eine gewisse Konstante drinnen, dass du weißt, okay, das ist der Doktor, noch immer. Zwar in einer anderen Facette, aber es ist noch immer er.
Ich kann mich erinnern, jetzt wo wir darüber reden, dass ich sicherlich einen in den ersten Doktor gesehen habe, einen Schwarz-Weiß teilweise auf MTV oder ähnliches. Und das, was mich gut erinnert, ist die Art und Weise, wie er agiert hat und hantiert hat und sich gegeben hat. Und das ist irgendwie auch der Stil, der sich, ich habe vor kurzem die Jodie Whittaker gesehen als Doktor, irgendwie noch immer so durchzieht. Dieses Schrullige, dieses nach außen hin eher Unwissende und dennoch sehr konsequent in die richtige Richtung gehende, aber man momentan noch nicht weiß, wie der Plan ist, den man eigentlich verfolgt.
Also die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, die ist da echt fließend.
Das stimmt, ja. Also das ist, der Doktor ist immer so ein bisschen dieser verrückte Wissenschaftler, der sich, glaube ich, wenn man einen Vergleich heranziehen will, so ein bisschen in Doc Brown bei Zurück in die Zukunft irgendwie so widerspiegelt. Also auf der einen Seite schon so eine starke Vaterfigur oder eine fast übermächtige Figur und auf der anderen Seite aber auch wer, der sehr schwer mit seiner eigenen Vergangenheit zu tragen hat. Also man hat das zum Beispiel sehr stark gesehen bei David Tennant, der den Doktor eigentlich sehr, sehr tragisch angelegt hat, auch zum Schluss.
Ich fand den Eccleston viel grumpier.
Ja, der Eccleston war ja grumpy, der war ein bisschen mehr geradlinig. Ja. Also während man zum Beispiel beim Matt Smith immer sagt, das ist der Madman, ja, der Madman with a Box. Und der Tennant ist immer so der Time Lord Invictus, also quasi die fast mächtigste Inkarnation. Ja. Der Eccleston immer so der geradlinige, der Capaldi sehr stark der ruppige. Zur Jodie Whittaker habe ich leider noch keine Beobachtungen, aber man sieht da, also wie weit man dann, was ich sehr gut finde, an diese Grenzen der Regeneration ergangen ist, wenn man gesagt hat, also nicht nur, dass das halt immer ein letztlich weißer Mann ist in verschiedenen Alter, mit verschiedenen Ausbildungen, sondern dass man auch bewusst gesagt hat, Time Lords können auch einfach ihr Geschlecht ändern. Und das finde ich sehr.
Und einmal dann sind sie jünger, einmal älter und ja.
Dann wieder weiblicher, sozusagen, was man jetzt produziert, was eine gute Entwicklung ist.
Ja. Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, der erste weibliche Time Lord war ja auch und für sich nicht der Doktor, sondern wer anderer.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Also von dem her hat man ja schon gewusst, es könnte in die Richtung gehen.
Nein, also allein aus taktisch, sagen wir mal, aus taktischen Sensibilitätsgründen war es klar, dass es entweder kulturell, hautfarbentechnisch, Geschlechtsorientierung, sich da was tun wird oder alles auf einmal.
Ja, wobei, glaube ich, die großen Liebschaften hat ja der Doktor ja nie gehabt. Also bis auf eine, zwei und das war's dann. Nein, zwei, glaube ich, hat er gehabt in Summe.
Nur drei.
Wirkliche großen Lieben.
Wenn du die Königin dazu zählst.
Die Königin, ja, genau. Die Königin Victoria, aber die kommt in einer Folge vor.
Nein, war es nicht die Elisabeth, ja? Ich habe gedacht, die Elisabeth die erste heiratet in einer
Folge. Kann auch sein, ja. Kann auch sein. Entschuldigung,
ja,
dann.
Ja. Ja, das habe wieder verdrängt. Also ich habe da eher dann die dann am Anfang von der Folge sich auflöst und zwei Folgen dann drauf oder drei Folgen dann drauf.
Ah, du meinst die Rose,
ja.
Die Rose Tyler.
Ja, genau.
Ich glaube, er wollte Spoiler vermeiden, aber ist okay.
Ja.
Entschuldigung.
Nein, wie gesagt, also sprich, die großen romantisierten Beziehungen hat der Doktor in keinster Weise in Wahrheit irgendwie mal angekündigt.
geteasert oder so, aber so richtig was da sein, wo du sagst, okay, gut, er würde jetzt oder sie würde jetzt dann irgendwie sesshaft werden oder was, das gibt's nicht.
Naja, das wird auch dem, in Wirklichkeit würde es ja dem Konzept des ewig lebenden Wesens widersprechen, wenn du dann mit so einem kurz ändernden Lebewesen wie ein Mensch zusammen wärst. Also ich war ja auch immer ein großer Amy Pond-Shipper, aber das aus dem ist nichts geworden. Aber ich fand Romanze, wie er nämlich gesagt hat, mit der Rose Tyler, also ich habe die als Companion ja überhaupt nicht leiden können. Deswegen war ich froh, wie es weg war und 1000 Rosen.
Ja, es ist unterschiedlich. Es gibt sehr viele, sage ich mal, sehr interessante Charaktere. Also wenn wir jetzt über sowas reden, ich rede persönlich immer, also ab dem Eccleston, also ab dem 9. Doktor, wo es schon einige, also es gibt immer die Companions, die sehr stark einfach a few substitutes sind. Ja, also sozusagen, okay, du hast diese übermenschliche Kreatur, den Doktor, und dann hast du quasi irgendwann, mit dem du dich als Zuschauer identifizieren kannst. Das ist in allen Fernsehserien in einer Art und Weise so. Und da haben sie aber, dass in meinen Augen es wahnsinnig viel andauern, dass halt diese, also gerade in den neueren Staffeln halt diese Companions auch für ihre eigene Art und Weise interessant machen. Also nicht immer nur so der Unwissende oder die Unwissende, der oder die im Doktor hinterherläuft und quasi sich frei bei einem Plan funktioniert, sondern wo sie schon eigene, sehr interessante Konzepte entwickelt haben. Also gerade mit der Rose Tyler, die, egal ob man es jetzt mag oder nicht mag, halt sehr stark einen Eindruck hinterlassen und dann auch immer wieder in der einen oder anderen Form vorkommen ist. Dann gibt es die River Song, die halt in der genau entgegengesetzten Zeitlinie zum Doktor lebt. Ja. Also immer seine Zukunft ist immer ihre Vergangenheit und so, was total spannend ist. Also so in dieser Retro-Kausalität, dann eben die Amy Pond, ja, die halt da sehr stark, also sehr individuell aufgetreten ist. Ja. Oder was zum Beispiel beim Peter Capaldi dann war, da hat es dann die Missy gegeben. Doktor hat nämlich einen Feind gewissermaßen. Das ist ein anderer Time Lord, ein böser Time Lord, das ist der Master. Und der regeneriert vor ihm einmal in die weibliche Form, und das ist dann die Mistress oder Missy. Und da ist gerade zwischen Peter Capaldi und der Missy Darstellung, wo ich jetzt nicht weiß, wie sie heißt, die war total stark ist, sehr interessante Dynamik in Wirklichkeit da rauszukommen.
Ja, aber ich würde es jetzt nicht so allgemein sagen, dass alle Companions gut geschrieben sind. Also nein, da bin ich ehrlich gesagt schon skeptisch. Es gibt ein paar, die mehr so, wie soll ich sagen, die gekommen sind, um umgebracht zu werden. Und da merke ich auch, also gerade wenn man mit Fans spricht, einer sehr, sehr alter Freund von mir hat macht den 11th Hour Podcast. Also er ist Engländer, und da ist er natürlich, und er hat schon lange, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, mich versucht, zu Doctor Who zu bringen. Aber du hast dann natürlich immer die Diskussionen, ja, okay, was halten wir von den neuen Companions? Und da gehen die Meinungen dann doch relativ stark auseinander. Und das ist das, was es dann auch immer wieder recht spannend macht. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, es gibt natürlich immer wieder Companions, also Sarah Jane zum Beispiel, die hat da eine Spin-off bekommen, die Sarah Jane Chronicles. Das ist aber eher dann eine Kinderserie geworden, und Torchwood natürlich. So, jetzt hänge ich gerade beim Namen.
Captain John Harkness.
Genau. Und da, also wenn er kommt, da freue ich mich sowieso immer.
Jack, Jack Harkness. John Borrowman heißt er, das ist der Schauspieler, und Jack Harkness, ja.
Genau. Ja, also wenn er kommt in einer Folge, das ist immer eine Show, das ist immer genial. Und ich habe auch Torchwood cool gefunden.
Ja, Torchwood ist quasi so ein bisschen, es gibt also das Torchwood Institute. Das ist quasi eine Initiative von der Krone ist, also quasi da irgendwelche Phänomene auch zu untersuchen. Ja. Die, also ein bisschen in Richtung Akte X. Ja. Also es gibt, auf der einen Seite gibt es Unit. Unit ist quasi so die Earth Defense, die immer wieder vorkommt, die quasi sich im Kampf gegen die Außerirdischen verschrieben hat. Und dann gibt es eben die Torchwood, wo die eben quasi so niedrigschwellig und das bisschen mehr auf Spionage machen. Und da ist eben der Captain Jack Harkness ist da dabei, der eben vom Doctor Who in dem Fall kommt er das erste Mal, glaube ich, vor, entweder beim Tennant oder beim Ecclestone, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Und was das so toll macht, ist das, dass der Jack Harkness also offen homosexueller Charakter ist, beziehungsweise offen pansexuell ist, wird eigentlich eher beschrieben. Und der John Borrowman, der auch offen homosexuell ist, also spielt den einfach wahnsinnig gut. Und ja, es ist jedes Mal, wie die Katharina sagt, das ist ein Happening, wenn der dabei ist. Ja. Also ich glaube, er kommt ja auch jetzt noch lange mal wieder vor bei der nächsten Folge mit der Jodie Whittaker.
Ah, ich habe mich so gefreut.
Das ist nämlich ziemlich super. Also er hat,
ich glaube, er ist jetzt in einer der letzten.
Ja, bei Matt Smith und beim Peter Capaldi war er nicht dabei, also da ist als Charakter nicht vorkommen und da kommt er wieder vor. Und ja, generell muss man sagen, dass es da sehr coole Verbindungen gibt, ja, weil es gibt dann auch irgendwo einmal beim Tenant kommt, dass man vor, gibt es einen wahnsinnig mächtigen Außerirdischen, das ist der Face of Bow, heißt der. Und das, da ist man sich nicht ganz sicher, ob das vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Inkarnation der Zukunft von Jack Harkness ist.
Was ist eure Lieblingsfolge?
Meine Lieblingsfolge, das ist wahnsinnig schwer zu beschreiben, aber ich glaube, meine Lieblingsfolge ist die, wo beim 10. Doktor, ich weiß aber jetzt den Titel nicht, wo sie den Master wiederfinden, weil das ist einfach einer der epischen Twists, die es da gibt, das ist ein Wahnsinn. Ja.
Die Weihnachtsfolge, wo sie auf einer Raumstation sind, mit den Spinnen-Aliens oder sowas, das hat mich ein bisschen so an Aliens erinnert, also...
Na, weil ich habe, wie gesagt, wieder Chris, mein Kumpel vom EH-Podcast, hat immer gemeint, ja, man muss mit Blink anfangen. Das ist das mit den Weeping Angels. Und ich fand das so extrem creepy. Und vor ein paar Jahren hat eine Freundin von mir, die auch eben sehr Sci-Fi-Fantasy ist, gemeint, ja, womit soll sie anfangen? Und dann war sie bei uns und hat gesagt, okay, jeder von uns sucht jetzt eine Folge aus und Jonathan hat natürlich, also mein Mann hat natürlich Blink ausgesucht, wie anscheinend alle, bis heute, ich gedacht habe. Und ich habe Vincent and the Doctor, also die Folge, wo Matt Smith und Amy Pond Vincent van Gogh besuchen, kennenlernen. Also das ist so eine, da gibt es auch ziemlich viele Memes und GIFs dazu und also das ist, ich finde das einfach super, super cool. Natürlich gibt es auch Aliens und so weiter, aber ja, also die geht immer.
Ja, also Blink ist für mich eine sehr spezielle Folge. Und speziell dann der Abschluss von der Staffel oder beziehungsweise halt dann der Wechsel auf, in dem Fall war es halt dann ein Pärchen, also das Companion, war das schon ein bisschen eine spezielle Variation. Wobei ich sagen muss, also rückblickend auf die Companions, die ich erlebt habe, sind eigentlich alle irgendwie nie so richtig positiv ausgegangen.
Ja, das stimmt schon, muss man sagen.
Warum? Also, naja, Amy Pond und... Also ich finde Amy Pond schon... Ich fand die Dynamik extrem cool, weil die Amy und der Doktor waren ja zuerst allein und dann kam eben ihr Sidekick dazu.
Rory.
Und also ich fand das schon eher positiv, das Ende. Obwohl, ehrlich gesagt, ich war immer ein bisschen ein Amy-Doctor-Shipper und dann habe ich gedacht so...
Also ich muss schon sagen, also mir hat die Pond ist nicht gut gefallen, mir hat auch die Clara Oswald sehr gut gefallen.
Die habe ich auch nicht
dann mit den Nachfolgenden habe ich ein bisschen mehr gehadert und jetzt mit der Frau Doktor im Endeffekt, wo man sich dann entschlossen hat, dann gleich eine Gruppe von Menschen als Companion zu setzen.
Team TARDIS.
War auch eine sehr interessante. Ja, Team TARDIS.
Ich finde es ein bisschen gar viel leid. Variation. Also jetzt habe ich ein bisschen das Thema, ich mag es, ich bin nicht so negativ eingestellt, also ich mag es. Also da mag ich die Rose und die Clara wesentlich weniger. Wesentlich weniger. Aber ich finde, es sind halt einfach ein bisschen viele Leute. Also sie bringen uns schon rein, dass halt in jeder Folge sie sich aufteilen, immer zwei machen das, zwei machen das, zwei machen das. Aber das ist mehr so ein bisschen Fellowship-mäßig. Ja, zwei gehen mit dem Ring dorthin, drei kämpfen mit den Orks, zwei gehen, weiß ich nicht, in den Void. Und man kommt halt nicht so richtig mit den Charakteren zusammen, habe ich einfach ein bisschen das Gefühl. Also wenn du mehr Zeit mit ihnen verbringen könntest, weil es halt nur einer oder zwei ist, dann würdest du auch die Charaktere besser kennenlernen.
Ja, man darf jetzt nicht ansagen, dass man hergeht und sagt, okay, ich habe jetzt die Person wegen dem Wehwehchen, die Person wegen dem Wehwehchen, die Person wegen der Ausartung von Sexualität oder ähnliches, das darf man Team TARDIS nicht unterstellen, auch wenn es teilweise so wirkt. Aber es ist eine komplett andere Richtung, meiner Meinung nach, was sich gerade entwickelt, das, was die vorigen Doktoren und Staffeln gewesen sind.
Ich meine, ist es eine Änderung, die großen Showrunner mit Stephen Moffat, der sich ja auch mit verantwortlich zeigt für Sherlock, hat sich einem jetzt größtenteils zurückgenommen aus der Show. Glaubst du, dass es ist, weil er jetzt nicht mehr dabei ist, oder?
Nein, also ich habe mir das jetzt so kurz angeschaut, also die 12. Staffel oder was das war, oder 11. Staffel, die 12. kommt jetzt gerade erst so schubweise. Und ich habe da gewartet auf die deutsche Übersetzung und es war irgendwie so.
Wieso?
Ich schaue mir es noch auf Deutsch an. aber es war irgendwie so, wie soll ich sagen, es war distanziert, es war einfach nur, es ist halt dahingerannt. Es waren, die Darstellung von ihr als Doktor war überraschend gut. Ich habe mich mit dem extrem schnell anfreunden können, was ja sehr umstritten war und noch immer ist bei sehr vielen Zusehern. Aber es war so das Rundum ein bisschen sehr eigenartig. Man hat früher in die alten Staffeln am Anfang von der ersten oder zweiten Folge im Endeffekt an Endgegner aufbaut oder halt das große Übel, auf das man hinarbeitet. Es war eher, meiner Meinung nach, wie also ein Wiederaufbereiten von Dingen, die schon da waren. Zwar nicht schlecht, aber es hat halt irgendwie, es war nichts, wo ich sage, okay, es hat mich jetzt richtig abgeholt von dem her. Das waren die alten um einiges besser, sei es der Capaldi oder ähnliches.
Es gibt auch viele Leute, die den Capaldi nicht mögen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass jetzt mit ihr kommen sie halt richtig, bringen sie halt wirklich coole Stories rein. Also da sind jetzt schon wirklich Storylines drinnen, auch das mit der Rosa Parks zum Beispiel. Jetzt wollte ich gerade sagen, auf der einen Seite bringen sie extrem viele gesellschaftspolitisch wichtige Themen rein,
das ist das Thema. Sie bringen, ich glaube nämlich, dass genau das Thema ist. Bei den Alten haben sie es nicht bringen wollen, dass sie irgendwie anecken bei irgendwas. Oder nur sehr leicht, sei es mit Homosexualität oder ähnliche Sachen oder auch politische Dinge, die waren eher so auf der Seite. Und bei den Eichen hast du wirklich ab der ersten Minuten, wir ecken dort an, wir müssen das aufgreifen und so weiter.
Und ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen extremer, dass ich sage, sie kippen schon teilweise ins Preachy rein. Also das dann mitten in der Folge, ob das jetzt der Doktor, meistens ist es sie, oder eine der Companions, dann einen Monolog über das sozialpolitisch wichtige Thema des Tages hält. Da denke ich mir dann immer so, we get it. Also ich hab's verstanden. Aber es fällt auf, dass wirklich jetzt insbesondere mit ihr.
Sie wollen belehren, ja.
Ja, mit ihr einfach wichtige Themen aufgegriffen werden, aber manchmal ist es ein bisschen belehrend.
Also mir erinnert das schön, weil es ein bisschen so wie in die 80er Jahre, wo es dann He-Man gegeben hat und ähnliches, wo zum Schluss von einer He-Man-Folge oder von Mask oder Transformers erklärt worden ist, warum man das nicht tut.
Warum Freundschaft wichtig ist.
Genau.
Das ist meistens drum gegangen, warum Freundschaft wichtig ist.
Also, hey, du zitierst schon wieder die Glücksbärches, Michael.
Die haben auch sehr stark gesagt, warum Freundschaft wichtig ist.
Ja, na, bei Himmel war das dann meistens so nach dem Motto, warum man nicht lügen darf oder warum man das nicht tun darf oder wenn das ist, dass man das macht oder wenn man sich wehtut, dass man das tut. Solche Dinge halt in der Richtung.
Warum Freundschaft wichtig ist.
Aber sowieso. Freundschaft ist alles, das ist ja klar. Ich sag nur My Little Pony. Ja,
ganz genau. Friendship is magic.
Womit ihr euch alles auskennt.
Ja, man muss ein bisschen dranbleiben an der Popkultur.
Hast das du schon gesehen, die letzte Staffel? Oder die 11. so gesehen?
Was ist My Little Pony oder Doctor Who?
In beiden Fällen lautet die Antwort leider nein. Also ich habe mir tatsächlich mit der Jodie Whittaker noch keine Folge angesehen, weil ich sehr lange eigentlich darauf warte, dass das Ganze irgendwo halt normal verfügbar ist. Aber trotzdem, wenn es geht auf Englisch und nicht auf Deutsch, ich schaue mir die ganz gerne auf Englisch an. Es gibt jetzt zwar, ich glaube, auf Amazon Prime, aber halt nur zum Kaufen, und ich habe so viele andere Serien, die zurzeit geschaut, schauen muss, die geschaut kehren. Dementsprechend habe ich da noch nichts, bin ich da noch nicht fertig, aber ich habe mir es an sich verfolgt nicht mehr, weil es mich wirklich interessiert. Und kann jetzt im Prinzip nur was sagen, bis zum letzten Christmas Special mit Peter Capaldi, wo er quasi dann eben sozusagen in die Jodie Whittaker halt regeneriert. Ja.
Hast du von der ganzen neuen auch schon die letzten Folgen angeschaut, was verfügbar sind? Ich glaube, da gibt es.
Ja, wie gesagt, spätestens am Tag nach der Ausstrahlung muss das sein. Ich glaube, das alles andere wäre ein Scheidungsgrund bei uns im Haus.
Ja, das wollen wir natürlich nicht. Nur mit so den Companions, also im Endeffekt ist sie eigentlich immer so gewesen, dass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich immer nur eine weibliche Person dabei war und dann hin und wieder halt in dem Fall von der Pond dann noch zusätzlicher Begleiter. Ich glaube, die einzige Ausnahme, die war, glaube ich, der K9, das war ja, glaube ich, ein Hund oder sowas oder ein Roboter oder so.
Genau, das ein Roboterhund K9.
Dann heißt das so.
Was war eigentlich da so besonders beim K9? Hat denn irgendwer erstellt? War das eine intelligente Lebensform oder war das einfach nur dummer Android, der einfach nur nachgerannt ist? Was ist irgendwie für euch? Ich kann mich nämlich nur erinnern, ist, bei den neuen Staffeln hat es nämlich einmal Folgen gegeben, wo der irgendwie dann die Welt retten hat können wegen irgendeiner Kommunikationsgeschichte oder sowas.
Ja, ist ja so, dass der K9 dann in einer Folge vorkommen ist. Ich glaube, entweder bei Matt Smith oder beim Tennant, aber eher beim Tennant mit der Sarah, also quasi, wo dieser Companion wiedergekommen ist, ja. Und es ist dann kulminiert am Ende einer Staffel-Story-Arc, das war beim Tennant, wo sie im Prinzip die ganzen, also Crossover mit den ganzen Spin-Offs gemacht haben. Also es hat zu dem Zeitpunkt eben die Sarah Jane Adventures gegeben und eben Torchwood, und da haben sie dann quasi alle drei, also alle Schauspieler von alle drei Staffeln halt in einer Doctor Who-Folge zusammengebracht, die gemeinsam die Welt retten. Da ist auch Flocken. Und nachher haben sie es dann eben wieder komplett rebootet. Und es hat er dann, also Torchwood hat es glaube ich drei oder vier Staffeln gegeben, was aber eben nicht so viel Crossover gehabt hat mit Doctor Who, also bis auf einmal. Und es hat er dann nur Spin-off gegeben zur Zeit von Capaldi, also vom 12. Doktor. Das hat dann geheißen Class, wo es im Prinzip um Teenager gegangen ist, die halt ebenfalls mit Außerirdischen zu tun gehabt haben. Also wo, glaube ich, bei einer in der Schule Zeitriss war. Das hat ein bisschen was von Buffy the Vampire Slayer gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Und in der ersten Folge ist halt einmal kurz der Doktor, also der Capaldi damals, einfach entsprechend vorkommen. Ja. Das war es dann. Aber ich glaube, das hat die erste Staffel nicht überlebt. Also sie haben es nach der ersten Staffel im Doktor. Ich habe mir selber ungefähr drei oder vier Folgen angeschaut und habe dann doch, ja, es ist nicht schlecht, aber jetzt nichts, wo ich sage, wow, muss ich unbedingt schauen.
Ja, mein Mann hat es geschaut, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt sitzen bleiben. Ich glaube, ich bin dann irgendwann einmal fortgezogen.
Das ist ja zum Beispiel auch ein bisschen so mein Problem mit dem 12. Doktor gehen, also mit Capaldi, weil, also mit Doktor Schauspieler, ja, aber gerade bei der Clara Oswin, hat dann irgendwie für mich die Dynamik nicht passt. Dann hat die einen Sidekick gehabt, also die hat dann einen kennengelernt, das war der Mr. Pink, der so ihr Sidekick war, der aus meiner Sicht absolut umsonst war, muss ich sagen. Ich meine, guter Schauspieler und alles, aber das hat irgendwie nicht zusammenpasst. Und man hat es irgendwie schon auch komplett gemerkt, weil so, also gerade beim Tennant und auch beim Matt Smith noch, da war einfach der Stephen Moffat, und der schreibt einfach geniale Stories. Und man sieht das bei Sherlock, was dem einfällt. Ja. Und auf dem Level ist Doctor Who auch stellenweise. Und beim Capaldi hat das irgendwie abgenommen, und da sind halt die Folgen ein wenig, ja, dann laffer geworden. Und das hat eben nicht unbedingt was mit den Schauspielern zu tun gehabt, sondern mit der Story auch selber. Und das war dann ein bisschen schade. Ja. Und darum können auch viele in Capaldi zum Beispiel nichts anfangen. Also auch aus meinem Freundeskreis so viel, nein. Also Tennant super, Smith super. Und schade, dass der Eccleston nur eine Staffel gemacht hat, aber Capaldi dann eigentlich nicht. Ja.
Also ich muss sagen, mir haben eigentlich alle relativ gut gefallen. Der wildeste für mich war eigentlich der Tennant, aber es ist jetzt keiner dabei gewesen, wo ich sage, okay, gut, ich schaue mir es jetzt nicht an aufgrund dessen, in keinster Weise. Ich meine, sie haben alle gute und schlechte Folgen gehabt von dem her oder Folgen, wo ich sage, okay, gut, ich schaue halt, damit ich das fertig habe. Aber grundsätzlich ist die Mehrheit der guten Folgen bei allen gegeben gewesen bis dato, von dem her. Also von der Neuauflage ab Ecclestone.
Nein, also ich glaube, ich würde es auf alle Fälle weiterschauen, auch wenn es jetzt einmal einen Durchhänger gibt. Es gibt immer wieder Folgen, die mir mehr gefallen und immer wieder Folgen, die mir weniger gefallen. Ich finde manche zum Beispiel extrem, extrem creepy. Also da denke ich so, hey, da kriege ich jetzt sicher Albträume. Und manche, die einfach lustig sind, die einfach erhetzen. Also ich finde, das ist einfach immer eine gute Mischung, weil du hast einfach in jeder Folge ist was Neues. Und nur weil dir halt jetzt einmal nicht gefällt, kann es in der nächsten schon wieder ganz anders sein. Aber ja, also diese wirklich, es gab jetzt in der Staffel schon ein paar, sagen wir mal, epische Plot-Twists von der Geschichte her, dass man sagt, boah, okay.
Ja, muss ich dazu stimmen. Also es gibt da auf alle Fälle eine, wo ich sage, das würde aus eher einem Lovecraftschen Universum entstanden sein und ist ja sehr, sehr gut umgesetzt worden und hat jegliche Erwartung übertroffen, die ich gehabt habe an die Folge.
Ja, und das ist aber ein bisschen das Thema. Ich habe aber das Gefühl, es ist mehr die große Storyline, der Plot-Twist, der das tragt und nicht diese epischen Folgen, eben zum Beispiel das Finale in Demon's Run oder natürlich The Day of the Doctor, solche Dinge. Das ist schon noch einmal, da ist die Folge an sich schon so stark, da brauchst du jetzt nicht unbedingt einen großen Plot-Twist. Aber ich fand das cool, dass es den gibt und ich glaube, den hat es auch ein bisschen braucht zwischen, sagen wir mal, Zeitgeschehen, ein bisschen aufklärenden, sicher thematisch wichtigen Folgen, aber dann zu sagen, okay, vergesst nicht, da gibt es eine Geschichte und da passiert echt viel und das ist schon cool. Ich meine,
apropos Geschichte, der Doktor besteht ja nicht nur aus dem Doktor, der TARDIS, den Schallschraubenschlüssel und seinen Companions und der Erde, die er wirklich mit Blut und Schweiß verteidigt und unter seiner Herrschaft, ne? Unter seiner
Protection, keine Ahnung, ich habe es noch nie auf Deutsch gesagt.
Genau, under his Protection steht. Es gibt ja auch natürlich die Gegenspieler und da gibt es ja nicht wenige, aber es gibt wenige, die sehr oft und immer wieder auftauchen. Was fällt euch als erstes ein, wenn ihr sagt, okay, Dr. Who, was ist der Gegenspieler?
Daleks.
Cyberman.
Exterminate.
Ganz genau. Also ich glaube, die zwei bekanntesten Feinde sind einerseits die Daleks, die sehr früher mit der Geschichte der Time Lords zu tun hat, weil da im Prinzip auch diese Geschichte ist, dass es gibt den Last Great Time War, wo eben die Time Lords mehr oder weniger vernichtet worden sind und da haben sie eben mit den Daleks geführt. Die Cybermen, das sind so, ja, ich würde es bei Star Trek am ersten zu Borg vergleichen. Gibt übrigens auch Crossover in Comicform Doctor Who mit Star Trek The Next Generation, wo sich Cybermen mit die Borg verbinden und die Borg dann legen, aber das ist schon wieder higher Nerdtum sozusagen, die auch immer wieder vorkommen in verschiedensten Inkarnationen. Gibt es auch eine ziemlich coole Geschichte von Neil Gaiman, also der auch Folge geschrieben hat. Und was dann auch noch, also was jetzt in der neueren Geschichte sehr bekannt ist, einfach weil sie sehr einen großen Eindruck gemacht haben, sind ja da wirklich die Weeping Angels, die beim Tenen das erste Mal vorkommen in der Folge Blink und die einfach vom Konzept her wahnsinnig genial sind.
Ja, sie schauen auch extrem cool aus und das ist, glaube ich, auch das Ding, das Gleiche mit den Daleks, mit ihrem Slogan, also die sagen die ganze Zeit Exterminate. Das sind einfach Dinge, die schon so stark in die Popkultur übergegangen sind, dass sie, selbst wenn du Doctor Who nicht kennst, das mit den Weeping Angels zum Beispiel, das weiß man schon fast. Und das ist halt das, was die Show dann auch noch größer macht, als nur die Leute, die es anschauen und die Fans sind.
Ja, ganz genau.
Wenn man Man muss aber auch fairerweise sagen, die Daleks sind ja eine wirklich spannende Rasse, muss man sagen, die sich eigentlich auch schon wie ein fahrender Mistkübel mit Antennen drauf in Wahrheit, oder?
Das war es ja in den ersten Staffeln auch.
Genau.
Und trotzdem ist lange nicht rausgekommen, dass im Innenleben ja eigentlich ein organisches Wesen sitzt.
Also die Daleks haben eine wahnsinnig reichhaltige Geschichte im Universum und gibt verschiedenste Inkarnationen, sie kommen immer wieder vor und sind auch so eben wie die TARDIS oder wie der Doktor einfach immer gleich erkennbar sozusagen. Und das ist irgendwie stark, also da haben sie wahnsinnig was geschaffen. Meine, es gibt ja noch viele andere Gestalten, zum Beispiel es gibt eine Rasse von Dinosauriern, die quasi eigentlich nie ausgeschoren ist und die sich viel mehr, also stellenweise in der Erde schläft und irgendwann wieder auferstehen wird, stellenweise auch entsprechend jetzt im Weltraum ist. Das sind die Silurians, die kommen auch in verschiedensten Inkarnationen vor. Die sind jetzt aber keine Feinde, sondern eher halt einfach eine Spezies, auf die der Doktor öfter trifft. Und deshalb auch öfter. Weil man hat eben auch so Staffelfeinde. Also es gibt immer Wesenheiten, die dann bei einem Doktor zum Beispiel, bei einer Inkarnation immer wieder vorkommen. Zum Beispiel gibt es da diese der Shadow Proclamation, die ist beim 9. und 10. Doktor ziemlich aktiv. Das ist quasi eine Art galaktische Polizei. Und da gibt es eben die Jodun, heißen die. Das sind so aufrechtgehende Nashörner, die quasi da die Fußsoldaten da versammeln, die man da sehr oft sieht, die aber dann in andere, also bei anderen Doktor-Inkarnationen eigentlich gar nicht vorkommen. Die einzigen, die wirklich immer vorkommen bei jeder Inkarnation, sind wirklich die Cybermen und die Daleks.
Und auf den Master hast du schon fast vergessen.
Und der Master, ja. Der Master ist auch.
Die Cybermen sind ja doch auch oft irgendwie. Also, die Daleks verändern sich auch mit der Zeit vom trügen Mistkübel zu ein bisschen was Spannenderem. Aber im Grundsätzlichen, man sieht an und man erkennt noch sofort, bei den Cybermen ist das nicht immer gleich so. Ich kann mich erinnern, es gibt ja die eine oder andere Folge, wo ein bisschen gespielt wird damit, wo man nicht ganz weiß, ist es jetzt, ist es nicht?
Ja, das stimmt. Aber es ist auch sehr klar eigentlich, muss man trotzdem sagen. Also die Cybermen sind im Großen und Ganzen sehr gut erkennbar, aber es gibt da ganz ein bisschen mehr mit Design, muss man sagen, das stimmt, ja.
Also, erzähl mal was über den Master.
Michael, du hast vorher schon ein bisschen angefangen.
Okay, gut. Nein, ich hätte jetzt den Vortritt gelassen. Also, der Master ist in Wirklichkeit so das böse Spiegelbild des Doktors. Also, es gibt ja bei so ziemlich alle Serien, also vor allem bei Superhelden-Serien, immer so dieses genaue Gegenteil, also den Anti-Helden sozusagen. Und das ist in dem Fall der Master. Der Master ist ebenfalls ein Time Lord, war früher ein Freund vom Doktor, ist wie der Doktor letztlich auch so ein bisschen ausgestoßen aus der Gesellschaft und nutzt aber sozusagen seine Fähigkeiten nicht, um jetzt die Erde, das Universum zu retten, sondern vielmehr, um es zu beherrschen. Und in Wirklichkeit, man macht es da auch so, dass man halt immer wieder auf neue Inkarnationen des Masters trifft. Also er regeneriert sich ebenfalls und was dann auch immer wieder spannend ist, wenn man wieder daherkommt und man am Anfang nicht weiß, dass das der Master ist und dann gibt es eben da immer wieder den Twist, dass das halt jetzt der Master ist. Ja. Das ist recht spannend eigentlich.
Ja, da gibt es auch schon ein paar Variationen. Also die Missy, was ja im Prinzip auch da dabei war, das war die Michelle Gomez.
Ah, genau, die Michelle Gomez, die einfach ziemlich cool spielt, mhm. Ja, muss man sagen. Also das ist fast eine der besten Inkarnationen vom Master gewesen. Und was da ziemlich cool ist, ist das, weil also der Master sozusagen sie einmal sogar selber umbringt, also quasi die eine Inkarnation die andere umbringt, damit er dann wieder regeneriert, was einfach ziemlich weird ist. Also da reizt sich das Thema auch total aus. Das ist ziemlich, ziemlich cool einfach.
Definitiv. Na, Master ist, glaube ich, so irgendwie so das Wichtigste im ganzen Universum fast. Ohne dem hätte er ja keinen eigentlichen Gegner, den er nicht bezwingen konnte. Also der für ihn wirklich eine extreme Hürde darstellt, oder?
Dualität zwischen Doktor und Master ist jetzt sehr klassisch, wie man es jetzt zum Beispiel keine Ahnung hat beim Batman und beim Joker. Also der eine ohne den anderen kommt nicht wirklich aus. Ja. Wobei es, ja, also ich meine, es gibt auch Staffeln, wo der Master gar nicht vorkommt und haut auch hin. Ja. Aber es ist ja halt trotzdem, das der Master und wer quasi welcher Schauspieler der nächste Master ist, das ist auch ein ähnliches Happening, wie welcher Schauspieler den nächsten Doktor spielen wird.
Die TARDIS hat keine Waffen, oder?
Das ist in der Tat eine wichtige Geschichte. Ja. Sie hat keine Waffen. Sie kann quasi nur flüchten.
Ich wollte gerade sagen, der Doktor ist, ich meine, er hat seinen Sonic Screwdriver, der ein super Tool ist, aber es ist eigentlich jetzt von den sozusagen den Guten eine sehr pazifistische Serie fast. Das war ja immer lang dieser Punkt, dass der Doktor niemanden umgebracht hat, was jetzt so technisch gesehen nicht hundertprozentig stimmt, aber jetzt sagen wir so, das Gefühl, und das ist eigentlich auch was Spannendes, dass es halt in der Serie immer darum geht, wie man jetzt irgendwie durch Intelligenz oder man findet für die Lebewesen eine Lösung, die jetzt gerade grantig auf die Erde zerstören wollen, oder man verbannt sie irgendwo hin, aber es ist eigentlich eine Serie, die jetzt nicht, wir sind jetzt stärker, wir haben die besseren Waffen, wir haben jetzt die Gegner alle umgebracht, und das ist schon cool und das ist schon ein lässiger Unterschied zu vielen anderen.
Ja, es ist einmal eine Abwechslung von dem sehr klassischen Military Sci-Fi in Wirklichkeit, das man ja letztlich sehr stark bei anderen Science-Fiction-Serien hat.
Ja, wie ich die ersten Folgen vom Ecclestone gesehen habe, habe ich mir gedacht, na, eigentlich ist es fast so ein bisschen in Richtung MacGyver. Weil MacGyver greift auch nie eine Waffe an und bastelt sich alles, wie es braucht, nur halt mit seinem Schweizer Taschenmesser.
Ja, das ist ein interessanter Vergleich, absolut, ja.
Ja, das stimmt.
Ja, sonst haben wir eigentlich eh keine großen Gegner nur, die länger da sind. Es gab halt auf Wikipedia nur die Rassilon, aber ich weiß nicht, was das ist. Die sagen mir jetzt eigentlich nichts.
Der Rassilon ist jetzt keine Spezies, sondern das ist ein Charakter, und zwar ist das der Präsident der Time Lords. Also er wird da als Lord President angesprochen, also das ist der Herrscher über Gallifrey, der ebenfalls in verschiedenen Inkarnationen in der Serie vorkommt. Also eine der bekanntesten Inkarnationen in der neuen Zeit ist zweifelsohne der Timothy Dalton, der auch in einer wahnsinnig epischen Folge, wo die Time Lords versuchen zurückzukehren, da als Gegenspieler vom Doktor versinnt. Also das ist auch recht interessant, weil so die Time Lords eigentlich nicht so diese wahnsinnig guten Überwesen sind, sondern schon auch einfach wahnsinnig mächtiges Reich oder wahnsinnig mächtiger Planet ist, mit ihrer eigenen Agenda, die sie nicht immer mit dem vom Doktor deckt. Ja.
Das ist aber auch eine interessante Geschichte, weil du hast auf deiner Seite einen Doktor, der ein bisschen, sagen wir mal, ein Identitätsproblem hat mit dem, wo er herkommt. Und trotzdem ist aber das, dass er ein Timelord ist, das zentrale, definierende Element von ihm. Und ich glaube, da ist auch der Master, um jetzt da nochmal zurückzukommen, auch ein bisschen der ihm sozusagen das immer wieder zeigt, so, vergiss nicht, wo du herkommst. Und das ist beim Doktor immer so dieses ewige, irgendwie willst du wieder zurück, aber irgendwie war es eine Scheiße. Das ist einmal eine spannende Dualität immer.
Ganz genau. Also das ist nicht unproblematisch.
Also das typische Problem mit früher war alles besser, aber eigentlich nicht wirklich.
Ja, so in etwa.
Die Timelots sind einfach jetzt nicht straight gut, sie sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht und sind da auch bereit, dass sie relativ weit gehen in Wirklichkeit.
Ja, aber es ist so dieses, wie soll ich sagen, irgendwie diese Sehnsucht nach einer Heimat, die er in der Erde jetzt nicht wirklich gefunden hat, aber Gallifrey doch auch jetzt nicht so das prickelnde Erlebnis für ihn war und wie er aufgewachsen ist. Also das ist schon noch ein bisschen dieses, also er ist schon ein dauernder Reisender, der eigentlich nie stillsteht. Und ich glaube, das, um jetzt wieder noch einen Schwenk zu der nicht vorhandenen romantischen Storylines zu kommen, sehr auf ein bewegendes Ziel lässt sich schwer schießen.
Ich glaube, wir haben da einen ziemlich großen Überblick gegeben, was die Serie und die Popkulturseiten vom Doctor Who ausmacht. Und würde dann sagen, wir machen dann weiter mit dem Rollenspiel. Katharina, ich bedanke mich auf alle Fälle, dass du dabei warst.
Danke für die Einladung.
Ja, Doctor Who sind ja einige Spiele rausgekommen, beziehungsweise Rollenspiele. Das ist ja der Schwerpunkt von uns. Was hat es denn da gegeben? Beziehungsweise welche Inkarnationen für welchen Doktor hat es da gegeben? Hast du da irgendwelche Erfahrungen in der Richtung?
Ja, vielleicht, bevor wir zu den Rollenspielen kommen, also Doctor Who ist mittlerweile ja ein multimediale Erscheinung. Es hat schon relativ lange jetzt Doctor Who Bücher und Doctor Who Comics gegeben. Es gibt auch von, ich glaube, Big Finish Productions relativ viel Audiobooks, weil, man muss dazu sagen, also das Audiobook oder generell also diese Radio-Dramas, die kommen also stark aus Großbritannien, also gibt es wahnsinnig viel. Wie du vorher mal erwähnt hast in der Folge Lovecraft, es gibt auch einige Überschneidungen mit Lovecraft. Also es gibt einige Bücher, Comics nicht, aber auch so Radio-Dramas bzw. Audio-Dramas, wo wirklich der Doktor auch gegen Lovecraft-Monster kämpft, beziehungsweise auch eben mit Lovecraft zusammentrifft. Das ist gerade jetzt gerade von Big Finish Productions, ist ebenfalls wieder Audio-Drama erschienen, wo wirklich einer der Lovecraft, also auch der Lovecraft-Person sozusagen auftritt. Ja. Und es heißt ja immer so, dass das Lovecraft-Mythos auch zum gewissen gerade im Doctor Who-Universum oder Multiversum halt auch verankert ist, was ich als Cthulhu-Spieler eigentlich sehr interessant finde, weil man sozusagen wahnsinnig leicht in der Klasse was machen kann. Zum Rollenspiel selber, da muss ich sagen, ich kenne jetzt nur die letzte Inkarnation, also die aktuelle Inkarnation, die sie meiner Erfahrung nach, also lustigerweise, ich habe zuerst mit dem Rollenspiel angefangen über einen Freund, wo ich dann erst eigentlich über das zum Dr. Who schauen gekommen bin. Also wir haben damals Abenteuer gespielt, wo es um die Weeping Angels gegangen ist, und das war spannend, weil ich habe den Doktor verkörpern dürfen und habe aber eigentlich nicht wirklich gewusst, was so die Schwester dahinter sind bei den Weeping Angels, und habe mich dann vor der nächsten Rollenspiel-Session dann einmal schleunigst ins Lore involviert und einmal eingelesen und eingeschaut. Und habe dann einfach einmal die erste Staffel, also für mich damals die erste Staffel mit Ecclestone einfach in Rekordzeit auch geschaut, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert hat. Ja. Dann und so bin ich auch zum Fan geworden. Ja, das Rollenspiel an sich, gibt es verschiedene Konzepte. Also es gibt die Core Rules grundsätzlich, von Cubicle 7 ist das produziert worden, oder wird produziert, soweit ich weiß. Und da gibt es einige Sourcebooks mittlerweile. Also es gibt jetzt schon, also quasi für jeden Doktor immer ein neues Sourcebook. Also es gibt jetzt wieder ein neues Sourcebook, wo eben der 12. Doktor dann quasi drinnen ist, oder wo ein Fokus auf dem seiner Ära sozusagen liegt. Es gibt aber mittlerweile Sourcebooks für die einzelnen Doktoren. Also man hat wirklich für jeden Doktor vom 1. bis zum 12. beziehungsweise dann eben 13. mit der Jodie Whittaker, hat man dann wirklich dort die Werte für die Feinde, für die Companions und so weiter. Zusätzlich gibt es dann noch ein Sourcebook zu den Silurians, also zu diesen Dinosaurierwesen, das heißt ja die Silurian Age. Dann gibt es noch weiters die Möglichkeit, All the Strange Creatures, glaube ich, heißt das. Das ist also der klassische Monsterband, würde man sagen, mit ganzen Außerirdischen und anderen Spezies vorgestellt werden. Dann gibt es noch ein Unit Sourcebook, also von dieser Global Defense Unit mehr oder weniger. Torchwood, glaube ich, ist im Unit Book drinnen, also dass man dort sowas spielen könnte. Ja, das deckt es im Wesentlichen ab. Und natürlich auch Abenteuerbände und so weiter, soweit ich jetzt weiß. Dann hat es zum Jubiläum, also 50 Jahre Doktor, hat es dann ein Special Band noch gegeben. Ja, und im Wesentlichen besteht eben die Möglichkeit Rollenspiel, das man auf sehr verschiedene Orten spielen kann, habe ich mir sagen lassen. Also vom System her ist es so, dass man sehr stark eben standardmäßig so den Attribute und Skills hat, auf die man dann entsprechend würfelt. Und man spielt dann einfach in der Welt des Doktors. Und was ich bei dem Rollenspiel sehr interessant finde, eben, dass man verschiedene Varianten davon spielen kann. Also man kann in Wirklichkeit halt sagen, passt, man hat jetzt eine Torchwood-Crew oder eine Unit-Einheit und macht das quasi ein bisschen mehr so auf Spione bzw. Military Sci-Fi. Oder man spielt letztlich normale Personen, also fast so wie ein Cthulhu, die halt quasi mit diesem Universum in Berührung kommen. Oder natürlich auch das Default-Setting, dass man sagt, man spielt eine Gruppe, wo einer der Doktor ist und die anderen die Companions, und man reist halt ganz normal in der TARDIS in den Land. Das ist das, was wir damals gespielt haben. Ist insofern ein bisschen problematisch, weil du automatisch mit dem Doktor immer einen Charakter drinnen hast, der wahnsinnig overpowered ist. Weil du einfach halt, du bist der Doktor, oder halt ein Timelord, ja, bei uns war es ein Doktor, der halt alles weiß. Also da ist wirklich so, wenn du wo mit Meta-Wissen protzen möchtest, dann kannst du das da machen. Ja. Wenn du da einfach das gesammelte Wissen von allen bisherigen Fernsehepisoden mehr oder weniger hat, dass man dann einfach als Spieler ohne Probleme zur Anwendung bringen kann, was, glaube ich, nicht nur für den Meister eine Herausforderung ist, sondern eben auch für die Gruppendynamik an sich. Also was ich da mal, was wir aber leider nicht gemacht haben, was ich mal eingebracht habe als Idee, was ich spannend finde, ist, dass man sagt, man spielt eine Art Mini-Kampagne mit, keine Ahnung, 4 oder 5 Spielern und man spielt sogar zu verschiedenen Inkarnationen des Doktors. Das heißt, dass jedes Mal, also jeder quasi 2 Charaktere hat. Der eine ist der Doktor, seine Inkarnation des Doktors und der andere spielt quasi einen Companion. Also quasi jeder spielt einmal einen Doktor und spiegelt natürlich das auch wieder. Das würde mir ganz gut gefallen. Beziehungsweise kann man meines Erachtens auch davon abweichen, dass man sagt, naja, man spielt vielleicht nicht nur Menschen. Also der Companion klassischerweise ist ja einfach immer ein Mensch von der Erde. Man nimmt, keine Ahnung, ein Silurian einmal dazu. Das gibt es ja auch beim Matt Smith, gibt es ja im reist er öfter ins viktorianische Zeitalter, also ins 19. Jahrhundert, wo es auch eine Silurian-Dame gibt, die quasi erwacht ist vom Schlaf von ihrer Spezies und die da gemeinsam mit einem Mensch und einem Sontarianer, das ist eine Kriegerspezies, die haben die sogenannte Paternoster-Gang, also die dort quasi so ein bisschen ebenfalls detektivisch unterwegs sind, was ziemlich lustig ist. Also sowas könnte man theoretisch auch spielen. So ein Paternoster-Gang, wo man dann sagt, man hat eben auch, wie zum Beispiel bei Star Trek, mehrere Spezies. Was man natürlich auch machen könnte, das habe ich mir überlegt, es gibt in die Sourcebooks auch die Werte für die Gallifreyans. Also es ist ja nicht so beim Doctor Who, dass jetzt nur Time Lords auf Gallifrey sind, sondern es gibt im Prinzip eine Zweiklassengesellschaft oder 2 Spezies. Die einen sind eben die Gallifreyans. Und jeder Time Lord wird als Gallifreyan geboren. Und nur wenn sie dann sozusagen die Time Lord Akademie abschließen und dann in den Time Vortex sozusagen schauen, dann verändern sie sich. Also das ist dann auf einer genetischen Ebene und dann haben sie auch die Möglichkeit, dass sie sich regenerieren. Das heißt, nicht jeder, der von Gallifrey stammt, kann sich automatisch regenerieren. Da wird, glaube ich, in der aktuellen Staffel mit der Jodie Whittaker wird das immer erklärt, warum das so ist. Aber grundsätzlich ist es immer so, dass eben diese Zeitreisen durch den Time Vortex, mit dem man auch eben die TARDIS angetrieben wird, eben so eine Auswirkung hat auf die Personen und deswegen sozusagen sich die Time Lords überhaupt erst entwickelt haben. Und da könnte man zum Beispiel das so machen, dass man sagt, naja, man hat halt eine TARDIS-Crew, die halt auch vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Raumschiff-Crew geht, die halt zum Beispiel aus Gallifreyans besteht und nicht unbedingt einen Time Lord dabei hat. Oder wo man halt dann einen Time Lord als Mitspielercharakter dabei hat.
Mhm. Ja, ich stelle mir das immer ein bisschen schwierig vor, wenn einer entweder overpowered ist oder schlichtweg der Anführer von der Gruppe sein muss, damit das Konstrukt so funktioniert.
Ja, wenn ich mir einmal überlege, was interessant war, ist, wenn man sagt, dass quasi eine Gruppe von Personen eine TARDIS findet und dann quasi mit dieser TARDIS sozusagen eben die Abenteuer erlebt oder dass sozusagen die Kampagne darauf hinausläuft, dass man den Time Lord findet, den die TARDIS kehrt. Und quasi das Spiel, was sich dann beendet, also die Kampagne dann beendet wird, wann eben der Time Lord jetzt mal aufbaut. Also das fand ich recht spannend.
Mhm. Ja, ich denke, im Endeffekt, man merkt es ja immer bei so Gruppenzusammenstellungen, wenn jetzt keiner so der ranghöchste Offizier ist oder so nach dem Motto, dann bildet es sich im Prinzip auch relativ schnell aus, wer dann mehr oder weniger der Anführer ist für die eine oder für die andere Variation. Aber
ja, wobei,
ich finde es ein bisschen spannend für die Gruppendynamik.
Wobei da so eine andere Erfahrung habe und so. Also, wie du ganz richtig sagst, wenn jetzt alle gleichrangig machen in der Gruppe, also wenn man die klassische Abenteurergruppe hat, bei D&D oder bei DSA, oder die klassische Investigatorengruppe, dann wird sich einfach immer irgendein Charakter etablieren, dass er ein bisschen der Opinion Leader ist. Das ist einfach eine soziale Dynamik. Und was ich da oft ganz spannend finde, also ich habe ja zum Beispiel ein Star Trek-Rollenspiel mal geleitet oder auch ein Dune-Rollenspiel, das müssen wir uns ja, glaube ich, zu einem späteren Podcast-Zeitpunkt mal unterhalten über Dune, das Phänomen Dune. Und dort ist es so, dass diese Spiele, also Star Trek sozusagen von dieser zum Beispiel jetzt, wie es bei mir war, Föderationskommandostruktur zu denen sehr stark abhängt, also dass wir nicht alle den gleichen Rang haben, sondern dass eben wenn die Standard-Raumschiff-Crew spielst, es gibt einen Doktor, einen ersten Offizier und so weiter. Bei Dune zum Beispiel ist es so, dass du die Charaktere eines Hauses verkörpern kannst, eines Adelshauses, wo es dann einfach auch, also ich habe zum Beispiel den Anführer des Hauses, in dem Fall war es ein Herzog, den habe ich als Nicht-Spieler-Charakter angelegt, aber zum Beispiel ein Spieler war der Sohn des Herzogs und dann der andere war halt der Schwertmeister und der erste Berater, Mentat und so weiter. Das, wie gesagt, werde ich ein anderes Mal gerne genauer erklären. Also quasi, man hat halt die Kommando-Crew, also alle auf so einem hohen Niveau, oder eben das Adelshaus mit den Anführern und so, aber trotzdem gibt es eine gewisse Hackordnung. Das Spannende da ist das, dass man bewusst diese Hackordnung einsetzt und sagt, naja, diese Hackordnung oder diese Rangordnung, die gibt es, die ist quasi über die Gruppe drüber gestülpt und wir wissen genau, dass das unter Umständen nicht diese soziale Dynamik widerspiegelt, aber es ist halt so. Also es ist quasi von außen vorgegeben. Also das ist halt jetzt der Captain und der Captain ist halt dafür verantwortlich für die Sachen und kann aber dafür auch entscheiden. Und kann halt über die anderen auch drüber fahren, aber noch vielleicht nicht unter Anführungszeichen der kompetenteste Charakter ist. Und das finde ich wieder ganz, ganz spannend, dass man so in die Richtung geht, weil man kann das dann als Spielleiter sehr stark die Leute spüren lassen, wenn man sagt, pass auf, du bist der Captain, du bist dafür verantwortlich und du hast da die Konsequenzen zu tragen. Ne? Diese Kommandostruktur ist aber insofern bei Dr. Who problematisch, weil er einfach, wie du sagst, der Charakter einfach wahnsinnig überpowered ist. Ja? Also der weiß alles, er ist de facto unsterblich, also er wird regenerieren, also er hat jetzt auch, man hat als Spieler jetzt nicht unbedingt Angst vor dem Tod, weil man kann schon sagen, okay, du spielst den Doktor so lange, bis du stirbst und dann regeneriert er sich, dann spielen die anderen, aber er ist der die TARDIS hat, also das Raumschiff, ja? Also er ist quasi der Eigentümer von den wichtigsten Ressourcen und die anderen rennen halt mit. Das heißt, es kann keiner sagen, du pass auf, quasi ich stelle jetzt deinen Anspruch in Frage, weil ich bin viel besser geeignet, dass ich mit der TARDIS umeinander fliege. Das wird rein faktisch nicht passieren und das macht es natürlich schwierig.
Wie hat das dann bei euch eigentlich dann funktioniert? Ich meine, ich gehe davon aus, es war zur Gruppe von, also Spielleiter, du und drei andere?
Ja, die anderen haben es, glaube ich, einfach hingenommen. Ich habe es schon so gemacht, erstens habe ich damals selber noch nicht so viel das Lore gewusst, ja. Und ich habe den Doktor immer etwas unbedarft gespielt und wir haben uns auch ausgedacht, dass ich quasi der Last Doctor bin. Also quasi die letzte Inkarnation, also das heißt, wenn es irgendein Problem ist, wenn der stirbt, dann ist es vorbei und da sozusagen eine gewisse Sterblichkeit, eine gewisse Verständlichkeit und so weiter, ein gewisses Depowerment sozusagen ein wenig auch hineinzubringen. Und es war so, dass sie die anderen halt auch entsprechend jetzt zum Beispiel eher relativ starke Companions ausgesucht haben. Also wir haben im Prinzip einfach gesagt, okay, einer spielt den Captain Jack Harkness, einer spielt die Rose, einer spielt die Sarah Jane und so und ich spiele den Doktor. Also Figuren, die quasi in dem Lore auch schon wahnsinnig etabliert sind. Also man hat den anderen quasi auch möglichst viel Power geben. Das hat für ihn ganz gut funktioniert. Ja. Aber in Wirklichkeit würde ich sagen, also in Zukunft, ja, würde ich das eben anders machen. Also, wie gesagt, was mir eben gut gefällt, ist das, dass man sagt, entweder man hat andere Spezies oder Gallifreyans dabei, oder eben man sagt, okay, passt, wir spielen fünfmal und jedes Mal spielt ein anderer Doktor. Das glaube ich, aber halt trotzdem in einer Geschichte mehr oder weniger. Das würde mir ganz gut gefallen.
Ich meine, die Idee, was ich jetzt gerade gehabt hätte, war das, dass man sagt, okay, gut, der SL übernimmt die Funktion vom Doktor und delegiert im Prinzip nur die Nebentätigkeiten von den Companions, aber das ist stimmt auch eher fad.
Das ist ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Jedi-Problematik. Ja. Du hast ja bei Star Wars was die Jedi-Ritter, die ja im Prinzip auch wahnsinnig overpowered sind. Also man versucht ein bisschen ein Gegengewicht zu machen jetzt mit den Sith, was halt die böse Version von den Jedi ist, aber in Wirklichkeit die einzige Gegenposition, die es vorwiegend gibt, sind die Mandalorianer. Also jetzt mit der Mandalorian und so weiter wird es einfach ein bisschen aufheben können. In Wirklichkeit, und auch wir beide sind ja gemeinsam in einem Star Wars Runden und es ist schon immer so ein bisschen die Diskussion, naja, spielt einer in Jedi und wer spielt in Jedi und können wir nicht alle Jedi sein. Ja? Also es gibt schon Leute, die sagen, ich will kein Jedi spielen, mir reicht eben der Han Solo-Charakter sozusagen, oder ich will eher einen Druiden spielen, oder ich spiele einen Mandalorianer, ja, aber so die richtigen Vorgeber, die sagen, war wahrscheinlich die erste Frage, hey, kann ich einen Mandalorianer Jedi spielen? Ja? Wobei es ja der erste Mandalorianer, also es gibt ja sogar, im Lore gibt es einen mandalorianischen Jedi, der diesen Darksaber, also dieses schwarze Lichtschwert hatte, was glaube ich auch beim Mandalorian dann vorkommt, habe ich leider auch noch nicht gesehen. Nur, das ist halt immer diese Geschichte, wenn man da sagt, du hast einfach den Kampfzauberer, ja, der wahnsinnig stark ist, und das muss man dann auch immer abrunden. Also, du musst Charakter selber sehr stark zurücknehmen. Und so sehe ich das beim Dr. Who auch, so quasi, wer von uns spielt halt jetzt den Time Lord. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also, fand ich das fast geschickter, so in Richtung Torchwood zu gehen, um zu sagen, okay, passt, Doktor, also wir spielen so in dem Universum, aber die Doktor-Komponente, die Time Lord-Komponente ist einfach heraus. Ne? Genauso wie ich sage, okay, wir spielen jetzt in einem Zeitraum, wo es halt keine Jedis gibt bei Star Wars. Das finde ich recht schick, weil ich glaube, dass du dann eine Art Meta-NSC bist, als Time Lord oder als Jedi, und du einen Spieler oder Spielerin brauchst mit einer sehr hohen Verantwortung und auch alle anderen, die sich damit abfinden, dass halt einer zwangsläufig immer zum gewissen gerade mit dem Bild steht.
Oder, was ich glaube auch nicht so schlecht finden würde, oder als Funktion, also bei der Durchführung, dass man sagt, okay, gut, du bist mit den Auswirkungen von den Entscheidungen vom Doctor Who oder halt bei Star Wars oder von einem Jedi damit stark konfrontiert, weil die Situation, die er geschaffen hat oder die geschaffen wurde durch die Intervention von der jeweiligen Macht, was ausgelöst hat, was die als Spieler betrifft und du gegenarbeiten musst, zum Beispiel. Also sprich, wo du nicht direkten Kontakt hast. Oder wandern nur, du siehst nur von der Ferne, was der so wie, du siehst einmal in deinem Leben vielleicht Commander Organa oder sowas und fertig. Die stellen mir vielleicht dann auch noch interessant vor.
Ja, das Lustige ist das, dass es sogar so Folgen gibt bei der Doctor Who Fernsehserie, wo es genau um das geht. Also wo es auch, ich kann einmal den Doktor nur ganz kurz sagen, und sonst auch nicht die Companions, sondern irgendwelche anderen Leute, die mit den Auswirkungen von dem leben, was der Doktor sozusagen gemacht hat, oder eben von den Rettungsaktionen, die der Doktor durchgezogen hat, die nämlich auch nicht immer positiv sind. Ja? Also das ist dort ganz klar. Und es gibt zum Beispiel The Church, nennen sie das, ja? Also der Papal Mainframe, das ist quasi die Kirche, die kommt beim Matt Smith beim vor, die sich quasi verändert hat in der Zukunft und die wird zu einer Militärorganisation geworden, wird dann die Soldaten oder Priests hassen und so weiter, die letztlich dadurch entstanden ist, dass quasi der Doktor gegen die Cybermen und gegen die Daleks gekämpft hat, dann aber sozusagen zum nächsten Abenteuer wieder gegangen ist und die Leute mit den Auswirkungen, also ganze Zivilisationen mit den Auswirkungen alleine lassen hat und dadurch sozusagen die Kirche diese militärische Struktur gehabt hat, weil die quasi eben weiterkämpfen haben müssen und so. Also das ist voll ein recht spannendes Konzept gefunden.
Wenn wir zum Rollenspielsystem her selber zurückgehen, hat es da nur jetzt eine Firma gegeben oder also einen Verlag, die was gemacht haben, oder gibt es da?
Da muss ich leider passen, soweit ich weiß, gibt es mehrere Inkarnationen, ich kenne eben wirklich nur die letzte.
Die gibt es circa schon 10, 15 Jahre oder so.
Ja, das ist schon gut. Also im Prinzip ist es so, die ist dann gekommen mit wieder Tennant in der Nummer hat. Also da hat es dann eben die erste Version gegeben, eben wo der Tennant dann drinnen war. Und jetzt gibt es eben nur, dann hat es eben eine Jubiläumsedition gegeben. Also das war eben, was die Katharina zuerst gesagt hat, The Day of the Doctor, wo insofern ein Highlight war, weil zwei Doktor-Inkarnationen aufeinander getroffen sind, nämlich der 10. und der 11., also der Tennant und der Smith. Das hat es nämlich in der Serie immer wieder mal gegeben, dass sozusagen verschiedene Inkarnationen des Doktors aufeinandertreffen und dann auch aufgrund der unterschiedlichen Persönlichkeitsstruktur auch immer so ein bisschen einen Streit miteinander gehabt haben. Ja. Das ist auch im Rahmen dieses Debatte auf den Doktor, hat dann einen großen Twist geben in der Serie, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte, der war total interessant, also einen super Aufbau gehabt. Und so, das hat es halt in der Vergangenheit schon gegeben. Ich glaube, es hat einmal ein Weihnachts-Special gegeben, wo die 5 Inkarnationen dabei waren.
Mhm. Das waren die 5 Doctors. Ja, die Serie, die Folge ist das mit den 5 Doctors. Ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen recherchiert, es hat einmal ein Doctor Who Roleplaying Game gegeben, publiziert 1985 von Faser.
Ja, Faser. Genau, Faser, Macher von Battletech und auch von einem Star Trek-Rollenspiel.
Und dann 2009 von Cubicle 7.
Ja, genau, das ist Cubicle 7,
ongoing
ist die ongoing Schicht, ja. Wo es vor kurzem einmal eben das Sourcebook vom 12. Doktor herausgekommen ist und wo es halt auch entsprechend Sourcebooks für die einzelnen Doktoren gibt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es für den Kapalbischof Sourcebook gibt, für den Wittaker gibt es auf jeden Fall eine Chance.
das Vortex-System, was da benutzt wird, habe ich selbst nie bespielt.
Das Vortex-System hat mich sehr stark an Savage Worlds erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei man sagen muss, dass das Savage Worlds System insofern weiß eben so ein System ist, das auf möglichst viele Settings so ausgelegt wird, von der Grundidee her sehr ubiquitär ist eigentlich, ja, sehr, sehr gut verwendbar und adaptierbar ist. Aber es ist jetzt, soweit ich weiß, keine direkte Adaption von Savage Worlds Setting, aber also das Vortex-System, ja.
Ich sehe gerade, 2015 sollte der 12. Doctor Edition rausgekommen sein mit zum Beispiel Peter Capaldis First
Series. Ja, ganz genau.
Das ist einfach so der letzte Stand sein.
Der letzte Stand. Aber wie gesagt, das soll nicht mehr nur Sourcebooks für die einzelnen Doktoren rausgekommen, weil da haben wir wirklich den ersten Doktor angefangen.
Ist was für erfahrenere Spieler oder würdest du für Anfänger, also die mit neuen Spielen noch nicht so viel zum Tor haben und noch nicht so viel Erfahrungen gesammelt haben, genauso empfehlen können, wie es das du erlebt hast?
Ich sage nur so, dass es eher darauf ankommt, dass wirklich ein Edge-Spaß mehr kommt. Wenn ich natürlich sage, ich bin jetzt Rollenspieler und Doctor Who-Fan oder ich bin ein Doctor Who-Fan, der Rollenspielen möchte, dann ist das sicher interessant, weil ich einfach die Welt habe, die ich kenne und mich dort entsprechend gut bewegen kann. Wenn ich jetzt ein Rollenspiel-Anfänger bin, würde ich, sage ich mal, ein bisschen was Generischeres empfehlen und ich würde generell Rollenspiel-Anfänger sowieso zu Fantasy-Rollenspielen eher raten. Ja. Wobei ich sagen muss, mein Lieblingsspiel oder mein Lieblingssetting ist nach wie vor Cthulhu, ja. Und ich könnte mit einem Doctor Who Sourcebook für Cthulhu wahrscheinlich wesentlich mehr anfangen. Also für mich ist jetzt das Doctor Who Rollenspiel jetzt was toll ist, was man mal ausprobieren kann, aber was ich jetzt nicht irgendwie fortlaufendes Runde spielen würde, aber das ist jetzt meine subjektive Meinung, sondern eben mal entsprechend als Kampagne, wo man dann sagen kann, okay, welcher Setting haben wir in der ganzen Geschichte, aber ja. Also so jetzt eine Runde, die über Jahre läuft, war für mich nichts. Ja. Wir haben es damals auch nicht gemacht, einige Spielsessions, wo halt immer so in der Spielsession abgeschlossene Abenteuer waren, die auch, weil es sehr stark ans Pacing der Fernsehserie angelehnt sind, also auch von der Art und Weise, wie man das spielt, einfach auch sehr schnell wieder fertig sind. Das heißt, man spielt da jetzt nicht an Abenteuer abendelang oder tagelang, sondern man spielt eher, man hat da sehr klar dieses Abenteuer und das ist so, wie gesagt, im Umfang von einer längeren Fernsehepisode, also so 2-3 Stunden Möglichkeit. Das geht relativ schnell eigentlich. Das ist eher, ich würde sagen, es ist so ein bisschen auch zweites Rollenspiel vielleicht. Zweite oder dritte Rollenspiel.
Was ist für dich das Herausragende, wenn du sagst, okay, die fragt irgendwie, was ist Doctor Who, was gefällt dir daran oder was fasziniert dir an dem Phänomen an sich?
Ich finde es einfach wahnsinnig ikonisch. Es sind wahnsinnig gute Geschichten. Und es ist eine ganz andere Form von Science-Fiction, wie man es eben bei uns so gewohnt ist. Und das ist das, was für mich das Besondere ausmacht. Also es ist nicht, wie ganz am Anfang halt gesagt habe, schon diese typische militärische Sci-Fi, die halt auch sehr stark amerikanisch ist, mit einer Raumschiff-Crew von irgendeiner Streitmacht. Natürlich ist Firefly entsprechend die Ausnahme. Aber da haben wir ja einen eigenen Podcast dazu gemacht. Aber in Wirklichkeit, ja, es ist halt immer was ganz was anderes und die Idee sozusagen einfach mit der TARDIS da durch Raum und Zeit zu fliegen, das ist einfach eine wahnsinnige Möglichkeit, da jetzt irgendwie Abenteuer auch zu spielen bzw. zu erleben, ja, wenn man es jetzt als Rollenspiel entsprechend sieht. Und wie die Katharina zuerst gesagt hat, also du hast als Schreiber von Dr. Who wahrscheinlich einfach wirklich in dieser zu viel andere Serien wahnsinnig gut die Möglichkeit, die Abenteuer zu schreiben, die du schon immer wolltest. Weil die einfach nichts aufhört. Also, wie gesagt, Mittelalter, mit Außerirdische, alles ganz wilder Genre-Mix ist überhaupt kein Problem.
Ja, dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Es ist abseits von Star Wars, Star Trek und SG-1 ein bisschen was anderes, ja.
Vielleicht auch noch was, wie weit es gehen kann, also crossover-technisch, das sieht man. Es gibt schon Star Trek Crossover, also wo quasi Doctor Who meets Star Trek, halt nur in Comicform. Wir haben einmal ein Crossover gespielt, wo er in Wirklichkeit ins Firefly-Universum kommt. wo er dann quasi dafür verantwortlich ist, dass das Verse überhaupt besiedelt wird. Das hat unser Meister mal, der einfach ein Fan von Doctor Who und von Firefly ist, genauso wie ich. Und wie gesagt, es gibt eben auch diese Cthulhu oder Lovecraft Crossover in Wirklichkeit. Und es gibt ein Buch, ja, wo der Doctor Who vom Planeten kommt. Da gibt es die Adjudicators, also quasi so Ankläger, Richter und Vollstrecker in einer Person. Und in Wirklichkeit war das damals geplant, das Crossover mit Judge Dredd. Also in diese Richtung kann es gehen, da hört dann genau gar nichts auf. Und wenn man jetzt sagt, nein, man würde ganz gerne mal irgendwas mit Transformers machen, dann tut man das. Oder mit Star Wars, dann tut man das. Also das hört einfach nicht auf. Ja. Und das finde ich auch ganz nett.
Ja, es ist eine sehr universal einsetzbare Charaktere, das stimmt, ja.
Ganz genau. Ganz genau.
Danke für erneut eine wunderbare Aufnahme. In dem Fall bist du heute mit der Katharina da gewesen bei Nerds of Law. Und wir werden sicherlich wieder mal was anderes noch publizieren zu anderen Themen.
Wie immer, jederzeit gern.
Danke.
Ich sage danke für die Einladung und ja, vor allem das letzte Mal entweder wieder solo, indem ich der Rede und Antwort stehe, oder natürlich alles die Nerds of Law gemeinsam mit der Katharina.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter mike@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.